Herzen mitbeten beim Singen, ja, dieses mein Herz sehnt sich nach einem, der mich kennt und der mich liebt und der mir wirklich alles vergibt. Und in diesen Liedern, finde ich, war spürbar, ja, was für Wahrheiten da eigentlich dahinter stecken, wer Jesus eigentlich für uns ist und was er getan hat und ja, welche Freude wir auch mit ihm haben. Und ich denke, ich habe das einfach so gespürt, dass auch viele von euch da einfach auch nochmal echt ergriffen waren davon, was er da eigentlich getan hat und wozu er uns befreit hat. Und wir wollen da heute einfach weitergehen, weil es ist ja so, wenn Gott uns befreit hat zu diesem Leben, dann ist ja ab dem Zeitpunkt alles prima, oder? Nur noch Freude, nur noch Stärke, absolutes Durchbrechen zu Kraft. Ist es bei euch so? Nicht wirklich, gell? Nicht wirklich. Schön wär's, aber es ist nicht wirklich so. Warum? Und das wissen wir, weil es da einen gibt, der das Ganze stören möchte, der das gern verhindern möchte. Er wird genannt der Herr dieser Welt und das ist der Feind Gottes und auch der Feind der Menschen, der versucht uns darin zu hindern, dass diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, das wozu wir eigentlich geschaffen wurden, dass das wiederhergestellt wird. Und wir haben letzte Woche schon begonnen, uns damit zu beschäftigen, ja, wir sind in diesem Kampf, wir wollen aber lernen, wie Gott uns dazu ausgerüstet hat, nicht nur diesen Kampf zu kämpfen, sondern in diesem Kampf zu bestehen. Denn er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um in diesem Kampf zu bestehen, dass wir tatsächlich trotz der Schwierigkeiten, trotz der geistlichen Konflikte durchbrechen können zu dieser Freude, zu dieser Kraft, zu dieser Stärke, ja? Und das haben wir angefangen, uns anzuschauen. Ich hoffe, ihr seid da heute ein bisschen kriegerisch drauf. Ja, ist das so? Seid ihr bereit zu kämpfen? Könnt ihr mal die Ärmel hochkrempeln? Nee, die braucht ihr nicht. Aber seid ihr bereit? Ich habe auch vom letzten Mal, wenn jemand den ersten Teil, das war letzte Woche, wenn jemand nicht da war, hier am Rand, könnt ihr euch gerne noch so einen Zettel holen. Das ist einfach, ich habe so einen Zettel gemacht, den man dann auch in die Bibel legen kann, wo einfach auch die Schriftstellen vom letzten Mal mit drauf sind. Denn wir haben beim letzten Mal uns mit beschäftigt, ja, wie sieht dieser Kampf überhaupt aus? Wir haben diese Stelle gelesen aus dem Epheser 6. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Ja, weil genau damit haben wir es zu tun. Aber wir kämpfen nicht gegen Menschen, ja. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also Gott ist da sehr unmissverständlich, womit wir es zu tun haben, wenn wir immer wieder von geistlichen Konflikten geplagt werden. Und deshalb sagt er auch, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Und wir haben heute auch schon gehört von Mechthild, ja, sie hat diesen Vers nochmal aus Jakobus genommen und hat gesagt, ja, ordnet euch Gott unter, widersteht dem Teufel und er wird fliehen. Und wir haben uns letztes Mal, ich mache jetzt gerade einen kleinen Rückgriff auf das letzte Mal, wir hatten uns angeschaut, was ist unsere Stellung und unsere Autorität in Jesus Christus, weil das brauchen wir, um überhaupt kämpfen zu können. Ja, dann haben wir diesen Stand, von wo aus wir kämpfen. Wir können nicht einfach loslegen und sagen, ich als Mensch, ich nehme es jetzt mal auf mit dem Teufel, ja, ich nehme jetzt mal auf mit diesen Gewalten und ich fange an da, ja, irgendwie gegen ihn zu kämpfen, indem ich versuche, das zu vermeiden oder selber stark zu sein oder allem abzusagen, sondern ich muss mich auf das verlassen, was Jesus getan hat, weil er sagt, durch das, was er getan hat, rüstet er uns aus mit allem, was wir brauchen, um gegen den Feind zu bestehen. Und so haben wir uns das angeguckt. Wir haben uns angeschaut, dass Jesus tatsächlich, als er umherging, Gewalt und Macht hatte über alle Mächte der Finsternis. Ja, er hat Dämonen ausgetrieben, sie waren ihm untertan. Es war überhaupt kein Problem. Ja, er hatte auch nicht ringen müssen, kämpfen müssen, sondern er hatte Autorität über diese Mächte. Und wir haben dann weiter gesehen, was Jesus am Kreuz getan hat. Wo er nicht nur alle Schuld getilgt hat, sondern wo es heißt, er hat die Mächte und Gewalten sogar zum Spott gemacht. Zur Schau gestellt, heißt ja im Kolosser. Er hat triumphiert über sie. Er hat sie bloßgestellt. Und dann heißt es weiter, im Hebräer haben wir uns auch angeschaut, wo es heißt, dass er durch das, was er am Kreuz gemacht hat, dass er dadurch den Tod zunichte gemacht hat. Dass er dort und den, der die Macht über den Tod hatte, nämlich den Teufel. Er hat seine Werke zunichte gemacht und er hat ein für alle Mal diese Todesfurcht besiegt, sodass wir nicht länger unter dieser Todesfurcht leben müssen. Das heißt, Satan ist bereits vor 2000 Jahren absolut entwaffnet und besiegt worden. Und wir müssen diese Wahrheit kennen, damit wir eben auch bestehen können und uns auch nicht länger einschüchtern lassen. Er ist besiegt. Die Konsequenz, die das für uns hat, dass Jesus den Feind besiegt hat, besteht darin, dass wir, wenn wir neugeboren sind, in Gottes Reich hineinversetzt wurden. Das heißt, was Gott da gemacht hat, ist nicht einfach nur, er repariert uns, ja, irgendwie, er macht uns besser, wenn wir zu ihm gehören, sondern was er tut, er nimmt uns komplett heraus und bringt uns hinein in ein völlig anderes System, in ein völlig neues Reich. Wir sind neugeboren und zwar in sich selbst hinein. Das heißt, wir sind in ihn hineinversetzt. Unser Leben ist verborgen in Gott. Das hatten wir uns letzte Woche angeschaut. Unser Leben ist verborgen in Gott. Das heißt, auch was die Autorität angeht gegenüber dem Feind, wenn wir in Christus hineinversetzt sind und Christus die Autorität hat über den Feind, dann haben auch wir die Autorität über den Feind. Dann ist unsere Stellung in Christus und wir haben Autorität gegenüber allen Anschlägen des Feindes. Das Wort Gottes ist da sehr, sehr klar und es ist wichtig, dass wir wissen, dass uns dadurch alle Macht gegeben ist, den Anschlägen des Feindes zu widerstehen. Dass uns alle Macht gegeben ist, so heißt es wortwörtlich, über alle Kraft des Feindes. Und dass, wenn wir widerstehen, wenn wir den Gedanken des Feindes widerstehen, den Anschlägen widerstehen, dass er fliehen muss. Das ist ein Fakt. Aber wir müssen diese Fakten kennen. Und ich denke, genau darum geht der Kampf. Ja? Und wir wollen uns jetzt einfach heute anschauen, wir wollen weitergehen. Wir haben jetzt also gesehen, diese Stellung und diese Autorität, von wo aus wir kämpfen, von wo aus wir widerstehen. Und wir wollen uns heute anschauen, wie gehen wir eigentlich konkret vor, wenn wir widerstehen? Also wie kämpfen wir? Und zwar in Bezug auf uns selber jetzt mal gar nicht auf andere bezogen, sondern auf uns selber. Wenn wir angegriffen werden, wenn wir Versuchungen ausgesetzt sind zum Beispiel. Ja, das sind einige dieser Anschläge, Versuchungen, dass wir Dinge tun sollen oder wollen, ja, die wir eigentlich gar nicht tun wollen oder sollen. Oder gewohnheitsmäßige Sünden, ja, Dinge. Und ich glaube, jeder weiß da, wovon er selber, ja, wo er selber mit zu kämpfen hat. Dinge, wo man immer wieder vor Gott kommt und sagt, ah, Herr, es tut mir leid, ich schon wieder. Ja, ich weiß eigentlich, dass es nicht gut ist, aber immer wieder, ja, tue ich das. Und wir sind in so einem Kreislauf gefangen von sündigen Bekennen, sündigen Bekennen, sündigen Bekennen. Aber damit muss Schluss sein. Die eigentliche Reihenfolge ist, sündigen Bekennen, widerstehen. Ja, das ist das, wozu Gott uns befreit hat. Sündigen bekennen und widerstehen. Und das auch mit Dingen, an die wir gebunden sind. Ja, das kann alles möglich sein. Das können Süchte sein. Das können Charakterschwächen sein. Ja, was auch immer. Es können Zeitverschwendung sein. Ja, es gibt so viele Dinge, wodurch uns der Feind abhält von dem, was wir eigentlich tun sollen und auch, ja, tun wollen. Oder es können auch andere Gebundenheiten sein, die uns abhalten, andere Anschläge wie Angst, Sorge, Verdammnisgefühle. Alles, was uns abhält in dieser Freiheit, die Gott uns als Erbe gegeben hat. Alles, was uns abhält, in dieser Freiheit zu leben. Wie kann es überhaupt sein, dass wir als wiedergeborene Christen mit diesen Dingen noch zu kämpfen haben, wenn doch der Sieg schon errungen ist? Wenn doch Gott durch seinen Heiligen Geist in uns lebt. Es kann sein durch Satans Lügen und Täuschungen. Und wir haben da ja uns auch sehr viel mit auseinandergesetzt auf der Freizeit. Und es ist im Prinzip auch nochmal so ein Rückgriff auf das, was wir auf der Freizeit gelehrt und gelernt haben. Ja, wie können wir die Täuschungen und Lügen Satans durch die Wahrheit Gottes ersetzen? Weil darum tobt letztlich der Kampf. Vergessen wir nicht, im Wort Gottes wird Satan als der Vater der Lüge bezeichnet. Eigentlich von der Schöpfungsgeschichte an sehen wir das. Was hat er am Anfang gemacht? Wie hat er den Menschen zu Fall gebracht? Er hat es geschafft, nicht indem er zu den Menschen gesagt hat, hey, fallt von Gott ab, ja, ich bin viel besser. Nee, so hat er es nicht gemacht. Sie wären auch nicht drauf reingefallen. Sondern, was er gemacht hat, er hat den Menschen dazu gebracht, falsche Dinge über Gott zu glauben. Nämlich, dass er nicht gut ist, dass er ihnen nichts gönnt. Und er hat den Menschen dazu gebracht, falsche Dinge über sich selbst zu glauben. Ja, in dem Fall bei der Schöpfungsgeschichte war es, ihr könnt so sein wie Gott. Und im Prinzip, an dieser Strategie hat Satan bis heute nichts geändert. Er macht es noch genauso. Wenn er uns nur dazu bringt, ja, falsche Dinge über Gott zu glauben, zum Beispiel, dass er nicht gut ist. Oder dass er sich um alle kümmert, nur nicht um dich. Dich hat er vergessen. Ja, wenn er uns dazu bringt. Oder andere hat er begabt, bei mir hat er ein bisschen zu wenig in den Topf. Ja, also er hat irgendwie zu wenig da herausgegeben oder wie auch immer. Wenn er uns dazu bringt, diese Lügen zu glauben, dann hat er es einfach mit uns, weil daraus folgen dann diese Konflikte. Oder wenn er uns dazu bringt, eben über Gott auch Lügen zu glauben oder über uns selber, ja, dass wir nichts können, dass wir nichts sind, alle anderen sind prima, nur ich nicht. Oder Lügen auch über andere Leute. Wenn er uns dazu bringt, dann können diese Konflikte entstehen. So, Satan hat an seiner Strategie absolut nichts verändert bis heute. Aber was sich verändert hat, Halleluja, Gott sei Dank, was sich verändert hat, ist, dass inzwischen Jesus auf diese Erde kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das sagt das Wort Gottes. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, sodass der Teufel nicht mehr so kann, wie er möchte. Und deshalb heißt es auch 1. Petrus 5, 8 bis 9. Und ich habe hier auch wieder für heute so ein kleines Handout gemacht, das ihr auch wieder in die Bibel legen könnt, wo die Bibelstellen mit drauf sind. Könnt ihr das gerade mal austeilen? Dankeschön. 1. Petrus 5, 8 bis 9, da steht eigentlich was ganz Ähnliches wie im Jakobusbrief. Da steht nämlich, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also wir sehen hier, offensichtlich geht es jedem so, ja, da bleibt auch keiner davon verschont. Wer mit Jesus geht, wird damit zu tun haben. Aber wir haben das Gleiche wie im Jakobusbrief. Ja? Wir haben hier einen Teufel, der angreift. Und dann heißt es aber, leistet Widerstand. Ja? Widersteht dem standhaft im Glauben. Und hier heißt es auch noch, der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Dieses Brüllen, das kann sehr einschüchternd sein, ja. Und dieses Brüllen besteht darin eben, kann darin bestehen, dass er uns einschüchtert, ja, durch Gefühle. Dass er uns einschüchtert durch Worte, die vielleicht andere über uns ausgesprochen haben. Oder die uns in unseren Gedanken selber kommen. Und dadurch schüchtert er uns ein. Aber er kann das nicht mehr einfach so tun. Er kann nicht mehr einfach so verschlingen. Seine Zähne sind ihm gezogen durch das, was Jesus getan hat. Und er muss suchen, wen er verschlingen kann. Er muss jemanden finden, der sich einschüchtern lässt und sich verschlingen lässt. Er kann das nicht einfach so tun. Sondern im Prinzip braucht er jemanden, der ohne Waffenrüstung dasteht und bereitwillig den Lügen und Täuschungen Satans glaubt. Aber wehe, da ist einer, der steht und der die Wahrheit kennt. Er kann ihn nicht verschlingen. Er kann ihn nicht verschlingen. Aber wenn es ihm gelingt, dass wir glauben, dass wir ihm schutzlos ausgeliefert sind, wenn es ihm gelingt, uns einzuschüchtern, dann gewinnt er die Kontrolle über unser Verhalten. Ja, weil wir werden auf ihn reagieren. Und dann werden wir nicht in dem leben, was der Geist uns sagt. Und das will er natürlich. Wenn es ihm nur gelingt, dass wir die Wahrheit aus den Augen verlieren, wenn wir aus den Augen verlieren, was Jesus getan hat und dass wir in Jesus alle Autorität haben zu widerstehen, dann kann er sein Ding machen. Ja? Und in Wirklichkeit, das muss uns klar sein, zwingt der Christen eigentlich nur durch Bluff in die Niederlage. Eigentlich zwingt der Christen nur durch Bluff in die Niederlage. Der Neil Anderson hat in einem seiner Bücher ein Beispiel, eine Begebenheit erzählt von der Zeit, als er Kind war. Und ich fand, die veranschaulicht eigentlich sehr gut, was da eigentlich oft passiert, wenn wir den Anschlägen des Feindes ausgeliefert sind. Ja, wenn diese geistlichen Konflikte kommen. Und ich lese das jetzt einfach mal vor, was er geschrieben hat. Unser Nachbar hatte einen kleinen Hund, der mich jedes Mal durch sein Bellen in Angst versetzte. Wenn er kläffend um die Ecke kam, blieben mein Vater und mein Bruder ruhig stehen, aber ich rannte davon. Ratet mal, auf wen der Hund zurannte. Ich rettete mich dann jeweils auf unseren Kleintransporter. Der Hund konnte nicht auf die Ladefläche hochklettern, aber er bellte mich wütend vom Boden aus an. Und so blieb ich immer einige Zeit auf diesem Kleintransporter. Allen außer mir war klar, dass das Hündchen nur so viel Macht über mich hatte, wie ich ihm einräumte. Denn er besaß nicht die körperliche Kraft, mich auf diesen Lieferwagen zu befördern, sondern es waren meine Vorstellungen, die mich hinauftrieben. Es war meine Angst vor diesem Hund, die mich auf diesen Lieferwagen hinauftrieb. Der Hund beherrschte mich, weil die Angst vor ihm meine Gedanken, meine Gefühle, meinen Willen und meine Muskeln in Trab brachte. Eines Tages nahm ich allen Mut zusammen und sprang vom Wagen herunter. Und was denkt ihr, was geschah? Nachdem er heruntersprang und den Hund mit einem Stein bedrohte, zog er den Schwanz ein und nahm Reißaus. Ein sehr eindrückliches Erlebnis für ihn, weil er gemerkt hat eigentlich, Satan ist wie dieser Hund. Ja, er bringt Menschen durch Täuschung und durch Lügen, durch die Gedankenwelt, durch Gefühle dazu, ihn mehr zu fürchten, ihm mehr zu glauben als Gott. Und wenn er uns dazu verführen kann, ich habe es vorhin schon gesagt, dass wir unsere Stellung und unsere Autorität in Jesus vergessen und Lügen über uns selbst und über Gott glauben, dann werden wir wie dieser Junge eingeschüchtert sein und eine Menge Zeit auf diesem Transporter verbringen. Ja, im übertragenen Sinne natürlich. Ja. Das müssen wir aber nicht mehr. Sondern wir können das genauso wie er machen, dass wir uns ein Herz fassen und im Glauben und in Abhängigkeit von Jesus dem Feind entgegentreten. Und wenn es bisher so war, dass ihr immer wieder eingeschüchtert wart und immer wieder, oh ja, und Herr, hilf mir und mach ja irgendwie und es ist nicht und ich habe Angst und ich habe dies und jenes, dann sagen wir doch, hey, stopp, stopp, hören wir doch auf damit und nehmen wir unser Erbe an, das wir in Christus haben. Dann sagen wir heute, stopp, lass uns weitergehen und in dem laufen, was Gott uns gegeben hat. Der Junge musste auch nicht mit dem Hund kämpfen. Ja, manchmal liegt es auch daran, dass wir denken, oh, ich kann jetzt nicht kämpfen, ich bin irgendwie zu, keine Ahnung, zu schwach oder auch das ist natürlich eine Lüge, weil wir denken, wir müssen dann richtig kämpfen, richtig in den Kampf gehen. Aber der Junge musste nicht mit dem Hund kämpfen. Er hat ihn bedroht und der Hund hat Reiß ausgenommen. Nochmal, widersteht und er wird fliehen. Das kennen wir schon. Genau das wird über den Feind gesagt. Und wir müssen eben auch nicht mit dem Feind kämpfen. Manche meinen, dass Befreiung von irgendwelchen Geistern oder Befreiung von Gebundenheiten vorwiegend durch Machtkonfrontationen stattfindet. Ja, also dass man jetzt gegen diese Dinge vorgeht und diese Geister adressiert und da sich auf den Kampf einlässt. Und wir haben Bilder vor Augen wie so ein Ringen und ein Tauziehen mit diesen finsteren Kräften. Ja, manchmal ist es, wer ist stärker und dann versucht man irgendwie die Oberhand zu gewinnen. Aber, und das müssen wir auch wissen, die Befreiung aus geistlichen Konflikten und Bindungen findet überwiegend nicht durch so eine Machtkonfrontation statt, sondern durch die Konfrontation mit der Wahrheit. Durch die Konfrontation mit der Wahrheit, nicht mit der finsteren Welt, sondern mit der Wahrheit, mit Gottes Welt. Satan, habe ich gesagt, ist der Vater der Lüge, absoluter Betrüger. Aber die Wahrheit Gottes bringt seine Lügen und Täuschungen ans Licht. Das heißt, wir versuchen nicht irgendwie den Satan niederzuringen, ja, den Feind niederzuringen oder diese Kräfte niederzuhalten. Zum Beispiel, nein, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst. Ja, und ich beschäftige mich mit den Konflikten. Oder ich will das und das nicht tun. Nein, ich will es nicht tun. Ja, das ist überhaupt nicht unser Kampf, sondern unser Kampf ist, wir schauen die Wahrheit an und wir halten die Wahrheit dagegen. Das ist eine ganz andere Art zu kämpfen. Und nochmal, wir sind in der Reihe, wir wollen lernen, geistlich zu kämpfen. Und geistlich zu kämpfen heißt, mit der Wahrheit zu kämpfen. Eine ganz andere Art von Kämpfen. Denn Wahrheit ist das befreiende Mittel. Und das lesen wir auch immer wieder im Wort Gottes. Und das habt ihr jetzt auch hier auf eurem Zettel. Ja, die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht frei. Johannes 8, Vers 32. Und vielleicht können wir so machen wie beim letzten Mal. Nochmal, es ist sehr gut, wenn wir das Wort Gottes in den Mund nehmen, wenn wir die Wahrheit in den Mund nehmen. Im Römerbrief steht auch, ja, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. So lass uns es einfach zusammenlesen. Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Vielleicht können wir es auch sagen, die Wahrheit wird mich frei machen. Sprich das mal aus. Die Wahrheit wird mich frei machen. Oder es heißt auch, dass wir jetzt nicht irgendwie nach der Wahrheit, dass es jetzt ein Kampf ist, dass wir irgendwie die Wahrheit nicht wissen, wo wir die suchen sollen, sondern es ist klar, die Wahrheit ist hier und der Heilige Geist ist es, der uns in die Wahrheit führt und uns Täuschungen des Feindes aufdeckt. Deshalb auch Johannes 16, Vers 13, wo Jesus darüber spricht, was der Heilige Geist tun wird, wenn er kommt. Nämlich, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und vielleicht sagst du auch nochmal, der Heilige Geist wird mich in alle Wahrheit leiten. Und dann haben wir schon gesagt, die Wahrheit, ja, das Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, 15, 17. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Also hier betet, das ist hohe priesterliche Gebet, hier betet Jesus für seine Jünger, aber auch für uns. Ja, es heißt nicht nur für euch, sondern für alle, die durch das Wort an mich glauben werden. Ja, also er betet auch für die Gemeinde, für alle Zukunft. Und er sagt, ich bewahre sie vor dem Bösen, nämlich wie? Durch das Wort, durch die Wahrheit. Das ist unser Schutz vor dem Bösen. Und wir sehen wieder diesen ganzen Zusammenhang. So, die Kraft Satans liegt in der Lüge, in der Täuschung, aber die Kraft des Gläubigen liegt in der Erkenntnis der Wahrheit. Das heißt, was geistliche Bindungen, was Konflikte zuallererst löst, ist nicht irgendeine besonders gesalbte Person, ja, die dich im Namen von Jesus von irgendwelchen Geistern frei betet, sondern es ist von großer Bedeutung, was du selber glaubst, was du selber bekennst und dass du dich von Falschem lossagst. Von entscheidender Bedeutung, nicht nur um frei zu werden, sondern auch um frei zu bleiben. So, wie sieht jetzt dieses Widerstehen und dem Feind entgegentreten konkret aus? Ja, wie kämpfen wir ganz praktisch mit der Wahrheit? Und da haben wir auch vieles schon, zumindest in Teilbereichen, auf der Freizeit praktiziert. Und die Vorgehensweise, die ist eigentlich auch sehr klar vorgegeben durch das Wort Gottes. Das erste ist natürlich, dass wir uns dem Wort Gottes aussetzen, dass wir das Wort Gottes kennen. Denn wir können nur diese Waffe ergreifen, wenn wir sie auch kennen, wenn wir sie haben. Das ist, denke ich, ganz klar. Und dann aber, dann stellen wir uns unseren Konflikten. Ja, wir haben manchmal die Tendenz, wenn Konflikte da sind, also nochmal, seien das Versuchungen, seien das irgendwelche Gewohnheitssünden oder seien das ja wirklich Anschläge von außen, die uns das Leben schwer machen. Wir haben manchmal die Tendenz, das so ein bisschen fromm zu überdeckeln. Ja, dass wir sagen, ja, wird schon, ist schon alles gut. Oder irgendwie denken, mit der Zeit wird sich das schon lösen. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, mit der Zeit löst sich gar nichts, ja, wenn man diese Dinge nicht wirklich anschaut, wenn man sich diesen Konflikten nicht stellt. So, was wir tun, ist, wir stellen uns diesen Konflikten, wir schauen das an, wir schauen aus Sünde an. Und indem wir sie anschauen, finden wir heraus, mit Hilfe des Heiligen Geistes, weil er ist es ja, der uns in die Wahrheit leitet, finden wir heraus, welche täuschenden Gedanken und Festungen stecken da dahinter. Und es ist tatsächlich so, dass eigentlich für jeden geistlichen Konflikt tatsächlich Lügen des Feindes identifizierbar sind. Das heißt, wir finden heraus, welche täuschenden Gedankenmuster stecken hinter dem Verhalten, stecken hinter der Sünde, stecken dahinter, dass uns etwas überhaupt versuchen kann. Und wir entlarven das, indem wir es mit der Wahrheit vergleichen. Ja, die Wahrheit entlarvt diese Gedankenmuster. Das können unbewusste Entscheidungen sein, zum Beispiel durch traumatische Erfahrungen. Ja, es kann sein, dass irgendwann in deinem Leben, vielleicht als Kind, du irgendeine traumatische Erfahrung hattest, wodurch Angst in dein Leben hineinkam. Ja, das können solche Festungen sein, wodurch dann in der Folge immer mehr Ängste hinzukamen. Ja, und der Heilige Geist leitet einen dann in die Wahrheit, um aufzudecken, was für eine Grundangst da zum Beispiel dahinter steckt. Das ist eine Möglichkeit. Also ich kann jetzt hier sicher nicht alles, wie jetzt das funktioniert oder wie das gekommen ist, bei jedem Einzelnen aufzählen. Aber es gibt so ein paar Grundmuster, die immer wieder geschehen. Das können Festlegungen sein. Ja, Worte, die andere über uns ausgesprochen haben, gerade auch früher, gerade als Kind. Ja, die zu einer verzerrten Selbstwahrnehmung geführt haben, die zu einem absolut verzerrten oder nicht vorhandenen Selbstbewusstsein geführt haben. Ja, wenn jetzt jemand als Kind immer vom Vater gehört hat, aus dir wird eh nichts. Ja, du bist echt eine Pfeife. Was auch immer. Ja, solche Worte, das macht was mit einem. Und dadurch kommen geistliche Konflikte ins Leben, weil man fängt an, diese Lügen zu glauben. Vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst. Und dadurch kommen solche Dinge in unser Leben hinein. Und der Heilige Geist deckt auf und er bringt es dann mit der Wahrheit, ja, in Vergleich. Und man sieht, ja, das ist ja gar nicht die Wahrheit. Und dadurch konnte aber Satan uns knechten. Ganz oft ist es so, dass diese Leute tatsächlich nicht erfolgreich sind, weil sie selber diese Lügen geglaubt haben. Oder bestimmte Maßstäbe, von denen wir uns abhängig gemacht haben, gerade auch als Kinder, als Jugendliche, ja, Maßstäbe, anderen gefallen zu wollen. Oder alles richtig zu machen, keine Fehler machen zu dürfen. Ja, und es kommt dadurch dieser fürchterliche Konflikt auf, dass wir meinen, wir müssen perfekt sein. Ja, Perfektionismus ist so eine Bremse für den Heiligen Geist. Und da will der Heilige Geist aufdecken und uns befreien davon, von diesem elenden Perfektionismus. Das können aber auch täuschende Angebote des Feindes sein, ja. Zum Beispiel, wenn man wirklich Schwierigkeiten hat und man will dann diesen Problemen entfliehen. Oder man hat Schmerzen und man will diesem Schmerz entfliehen. Oder man will da aus der Realität regelrecht flüchten. Sei es, man hat eine schlechte Beziehung oder irgendwie was anderes. Und was passiert dann oft? Durch diese Täuschung des Feindes, dass wir nicht bei Gott dann die Hilfe suchen, sondern bei irgendwelchen falschen Tröstern. Bei irgendwelchen Dingen, bei denen wir meinen, dadurch können wir es gut machen. Ja, das können Drogen sein, das kann Alkohol sein, wo man irgendwie versucht, dem Schmerz und dem Druck aus dem Weg zu gehen. Das kann aber auch exzessives Essen sein. Ja, manche flüchten sich da rein. Es kann exzessives Schlafen sein, es kann Pornografie sein, ja, dass man meint, man kann dem Druck entgehen, indem man sich irgendwelche Bilder anschaut. Das kann aber auch so Tagträumereien sein, ja, oder exzessives Fernsehschauen. Ja, wo man einfach der Realität entflieht, weil es dann irgendwie leichter geht. Und im Prinzip stecken aber auch da Lügen und Täuschungen dahinter, ja, weil man denkt, dadurch wird's leichter. Wird's denn wirklich leichter? Nee, wenn du einen Knopf ausschaltest, wenn du gegessen hast, wenn du getrunken hast, ist alles noch genauso wie vorher. Es sind falsche Tröster, die vielleicht in dem Moment eine kurze Erleichterung schaffen, aber langfristig das Ganze eher schlimmer machen. Und auch das beruht auf Täuschung. Oder es kann sogar ein verzerrtes Bild von der Bibel sein, ja, ein gesetzliches Bild von Gott. Dass wir ein falsches Gottesbild haben, ja, dass irgendwelche Bibelverse sind, die einem extrem unter Druck bringen. Auch manchmal, weil wir sie falsch verstehen. Und wir brauchen nicht zu glauben, dass alles, wenn irgendwie Bibelverse zitiert werden, dass es immer vom Geist geleitet ist. Ja, wir sehen an der Versuchung von Jesus, was hat der Feind gemacht? er hat das Wort Gottes benutzt. Voll fies. Ja, der kann das genauso, der kennt es nämlich. Und er ist zu Jesus hingegangen und hat gesagt, ja, in der Bibel steht doch, wenn du dich, ja, dann Gott wird seine Engel schicken, um dich auf Händen zu tragen, stürz dich doch hier herunter. Das heißt, der Feind benutzt auch das Wort Gottes, um uns Steine in den Weg zu legen. Kann er. Umso wichtiger, dass wir Erkenntnis der Wahrheit haben vom Wesen Gottes und auch vom Wesen der Schrift. Dass wir nicht am Buchstaben hängen bleiben, sondern immer auch fragen, was will dieser Gott? Ja, bei den Pharisäern war das so. Die Pharisäer haben die Schriften gekannt wie sonst niemand. Und Gott, Jesus hat es bedauert und hat gesagt, hey, er kennt die Schriften, aber er wollte nicht zu dem kommen, von dem die Schriften zeugen. Versteht ihr? Wir nehmen die Wahrheit aus der Bibel nicht nur, weil es der Buchstabe ist, sondern weil sie vom Wesen Gottes und von dem, was er mit uns vorhat, weil sie davon zeugen. Und wir wollen in das hineinkommen. Wir wollen in diese Freiheit hineinkommen. Der Heilige Geist ist es, der uns hilft, diese Täuschungen und Lügen zu sehen. Aber es kann auch oft hilfreich sein, wenn man da die Hilfe von Geschwistern in Anspruch nimmt. Weil manchmal ist man so in diesen Gedanken, in diesen Denkmustern gefangen, dass es uns manchmal schwer fällt, oder irgendwelche Schutzmechanismen da sind, ja, weil man sich dem irgendwie doch nicht stellen will oder weil es einfach weh tut, ja, weil man sich dafür schützt, manche Dinge anzuschauen, wenn man da Geschwister hat, ja, denen man traut und wo man dann einfach auch offen über diese Dinge reden kann und wo der Heilige Geist auch in dieser Gemeinschaft die wunden Punkte ansprechen kann. Und ich denke, deshalb hat Gott uns auch für Gemeinschaft gemacht, dass wir einander helfen können, die Dinge anzuschauen, dass wir einander helfen können, auch voreinander zu bekennen und dass es dann aber weitergeht, dass wir einander helfen zu wachsen. Und ich möchte euch da wirklich ermutigen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt oder wenn ihr euch scheut, das zu tun, es ist so ein Segen darauf, weil es geht nicht darum, sich irgendwie vor dem anderen bloßzustellen oder das Innere alles nach außen zu kehren, ja, sondern es geht darum, dass wir ja diese Geschwüre in uns, dass wir die herausschneiden wollen und dass wir da manchmal einfach Hilfe benötigen und dass dann danach Heilung kommen kann und wir wachsen und reifen können. Und ich möchte euch da wirklich ermutigen, das auch in Anspruch zu nehmen. Das heißt also, wir stellen uns Konflikten und kämpfen, indem wir sie anschauen und herausfinden, welche täuschenden Gedanken und Festungen dahinter stecken. Und dann gehen wir vor diesen Thron der Gnade, von dem wir vorhin gesungen haben, ja. Und wir bekennen, weil wir plötzlich sehen, dass wir eigentlich dem Feind und seinen Einschüchterungen, ja, diesem kleinen, kläffenden Hund mehr geglaubt haben als dem, was Gott sagt. Und dann müssen wir uns jetzt aber nicht aus Scham vergraben, sondern Gott sagt, kommt und bekenne deine Sünde, ja, und er ist treu und gerecht. So, wir gehen vor den Vater, vor den Thron des Vaters und wir bitten um Vergebung, dass wir den Lügen des Feindes mehr geglaubt haben als Gott, dass wir versucht haben, uns selbst zu helfen, dass wir uns auf andere Tröster verlassen haben, dass wir ein falsches Bild von Gott hatten. Ja, wir können mit dem allem vor Gott kommen und ihn um Vergebung bitten und er sagt, er ist treu und gerecht und er vergibt jede Ungerechtigkeit. Und das will er auch und das tut er auch. So. Jetzt sind wir bei Sündigen und Bekennen. Jetzt geht's aber anders weiter, ja? Denn jetzt kommt der nächste Schritt. Wir entscheiden uns, Gott mehr zu glauben, indem wir uns ihm unterordnen, seinem Wort glauben und gehorsam sind und indem wir endlich diese Waffe in die Hand nehmen, die er uns anbietet, ja? Epheser, Waffenrüstung. Da heißt es, wir kämpfen mit dem Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Wir nehmen dieses Wort Gottes nicht nur, um es zu wissen und zu kennen, sondern wir nehmen es tatsächlich als Waffe gegen den Feind. Und da haben wir eine wunderbare Stelle im 2. Korinther 10. Das habt ihr hier auch drauf auf der Rückseite. 2. Korinther 10, 4 bis 5. Und auch das wollen wir einfach zusammen lesen. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist die Strategie zu kämpfen. Das ist das, was geistlich kämpfen bedeutet. Gott hat uns mächtige Waffen gegeben und wir zerstören überspitzte Gedankengebäude und alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, das sind diese Lügen und Täuschungen. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir können offensichtlich Gedanken gefangen nehmen. Ich habe auch nochmal den Grundtext angeschaut und da steht, statt Gedankengebäude kann man auch sagen Beurteilungen. Ja? Weil manchmal sind es auch, dass wir eine Situation ganz anders wahrnehmen und unsere Beurteilung vom Feind getäuscht wird. Und wir dadurch zu falschen Handlungen kommen. Oder da, wo Gedanken steht, heißt es auch jede Wahrnehmung. Finde ich auch super. Ja? Wir nehmen jede Wahrnehmung gefangen unter den Gehorsam Christi. Weil das ist genau das, was wir brauchen, dass unsere Wahrnehmung gereinigt wird durch den Heiligen Geist. Ja, dass wir lernen, tatsächlich im Geist Dinge zu erkennen und nicht nur so, wie sie gerade vor Augen sind. Denn die Bindungen und Versuchungen des Feindes, nochmal, sie beginnen immer mit Gedanken. Sie beginnen immer mit Täuschungen in unseren Gedanken. Und deshalb ist auch dort in unseren Gedanken das eigentliche Schlachtfeld, auf dem der geistliche Kampf stattfindet. Und wenn wir dort den Kampf gewinnen, dann gewinnen wir ihn auch in der Folge, was unsere Worte und was unsere Handlungen angeht. Ja, es beginnt in deinen Gedanken, dass du plötzlich etwas willst, was du vielleicht nicht haben solltest. Und dann ist die Frage, was machst du damit? Und dann kriegen die Gedanken Raum und dann sprichst du das vielleicht aus und dann irgendwann wirst du es tun. Es beginnt in unseren Gedanken, wo wir lernen zu widerstehen. Deshalb, wir nehmen jede Wahrnehmung, jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das bedeutet, egal wie unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Wahrnehmungen sind, Angst, Sorge, Verdammnis, schlechtes Selbstbewusstsein, was auch immer da kommt, wir nehmen Gottes Wort und sobald sie nicht mit seinen Absichten, mit seiner Wahrheit übereinstimmen, verwerfen wir sie. Das heißt zerstören und gefangen nehmen. Wir verwerfen sie. Wir denken sie nicht weiter. Wir entscheiden uns, Gott mehr zu glauben als unseren eigenen Empfindungen, Gedanken, Beurteilungen, in denen wir vom Feind getäuscht wurden. Und wir tun das, indem wir das Wort bekennen, tatsächlich wirklich in den Mund nehmen. Ja, manchmal versucht man so in Gedanken zu widerstehen, aber ich kann wirklich sagen, ich habe das selber so erlebt. Wir bekennen mit unserem Mund zum Heil und wir nehmen diese Worte in den Mund. Der Feind kann keine Gedanken lesen. Der Feind wird dann weichen, wenn wir widerstehen und die Wahrheit bekennen. Und jetzt werden wir frei von diesen Konflikten, ja, so kämpfen wir. Und wenn das nächste Mal jetzt der Feind kommt und er kommt mit den gleichen Anschlägen oder mit anderen und er will uns wieder dieselben Gedanken geben. Jetzt können wir sagen, nee, wir widerstehen und wir wenden diese Waffe sofort an. Nicht nur um frei zu werden, sondern auch um frei zu bleiben. Wir behalten das Feld. Ja, wie so schön im Epheser heißt. Ja, wir behalten das Feld. Wir haben Feld gut gemacht. Wir haben Boden gut gemacht, in dem wir frei geworden sind. Und jetzt behalten wir das Feld. Wir lassen uns das nicht mehr rauben vom Feind. Wir lassen uns Bereiche, in denen wir in die Freiheit gekommen sind, lassen wir uns nicht wieder in diese Gebundenheit hineinbringen. So will Gott, dass wir lernen, geistlich zu kämpfen. Und das ist sehr praktisch. Das ist keine Theologie. Und ich habe das selber erlebt. Ich habe das selber erlebt vor 12 Jahren, wie ich wirklich von einer extremen Gebundenheit frei wurde durch das Wort Gottes. Indem ich gelernt habe, das Wort Gottes als Waffe zu verwenden. Und das Wort Gottes ist kräftig, es ist mächtig. Wenn es mit Glauben verbunden wird, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und wenn ihr anfangt, es zu praktizieren, ihr werdet merken, wie kraftvoll, wie effektiv, wie klar Gott in seinem Wort ist. Und ich möchte es jetzt einfach noch an ein paar Beispielen nachvollziehen. Auch das ist nur eine kleine, wirklich eine super kleine Auswahl von, von geistlichen Konflikten, in denen wir uns befinden können. Aber ich möchte einfach veranschaulichen, wie wir dieses Wort nehmen, wie wir damit arbeiten, ja, wie wir weitergehen. Und dann könnt ihr hingehen und es anwenden, ja, auf die Bereiche, die für euch, für jeden Einzelnen individuell schwierig sind. Es ist so praktisch, Gott ist so praktisch. Er will auch, dass wir praktisch sind, weil er will, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern Täter des Wortes. Er will, dass wir lernen, gegen den Feind zu bestehen, damit er endlich mit uns diese Dinge tun kann, die er schon lange tun möchte. Sonst sind wir ja gar nicht für ihn zu gebrauchen. Ja, so lass uns da hineingehen. Und ich habe hier einfach so ein paar häufige Konflikte mal rausgesucht, konkrete Beispiele für die Anwendung des Wort Gottes. Was immer wieder vorkommt, ist, dass einige von uns total unter Schuldgefühlen leiden. Ja, man hat was wieder, vielleicht zum wiederholten Male falsch gemacht und man denkt, ah, jetzt kann ich doch nicht nochmal kommen. Ja, und was der Feind dann schafft, ist wirklich uns die Gedanken zu geben, du bist so ein Versager. Ja, du willst Christ sein. Du bist so ein Versager und so kannst du Gott jetzt so nicht unter die Augen treten. Ja, und dann manchmal zögert man es Tage hinaus und man hat irgendwie gar nicht mehr diese Gemeinschaft mit Gott. Ja, man drückt sich davor, vor diesem Thron. Und dann, wenn das dem Feind gelingt, dass er uns in dieser Täuschung hält, ja, dass Gott enttäuscht ist von uns zum Beispiel, dann gelingt es ihm, dass wir nicht mehr diese enge Gemeinschaft mit Gott haben. Und was passiert, wenn wir nicht mehr diese Gemeinschaft mit Gott haben? Es wird nicht besser. Ja, wir entfernen uns. Wir entfernen uns von Gott. Und der Feind hat leichtes Spiel. Deshalb, angenommen, wir haben das getan, ja, und es war falsch, ja, wir beschönigen Sünde nicht. Wir können sagen, hey, das war total daneben. Es war total daneben. Aber danke, Jesus, für deine Vergebung. Ich brauche dich, Jesus. Ja, und wir rennen, ja, wie so ein Kind das, was falsch gemacht hat. Wir rennen zu den Eltern, wir rennen zu diesem Thron der Gnade und wir nehmen das Wort. Wenn der Feind kommt und sagt, du bist so ein Versager, du kannst ja so jetzt nicht zu Gott kommen, schon wieder. Und dann nehmen wir das Wort und wir sagen, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Ja? Das heißt, nochmal, der Gedanke kommt in unseren Kopf, du kannst doch jetzt nicht so zu Gott. Oh. Ja, und in dem Moment sagen wir, nee, und ich nehme das Wort. Und ich halte diese Schriftstelle dagegen. Komm, lass uns zusammen lesen, Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Oder 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Oder Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das sind nicht nur theologische Wahrheiten, sondern das ist unsere Waffe. Ja, wenn dieses Schuldgefühl kommt, diese Verdammnisgefühle kommen oder wir haben Angst, ja, Angst vor Strafe und dann nehmen wir das. Und ich kann euch wirklich auch raten, dieses Wort zu personalisieren für euch selber, ja, dass ihr hingeht und ihr nehmt dieses Wort zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 9 und ihr sagt, wenn ich meine Sünde jetzt bekenne, dann bist du treu und gerecht. Danke, Jesus, dass du mir die Sünde vergibst und mich reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Und wir fangen an, in diesem Wort zu leben. Wir fangen an, dieses Wort zu nehmen, damit zu arbeiten. Damit dem Feind zu widerstehen. Und wenn du das immer machst, wenn dieser Gedanke kommt, dann wird er erstmal damit aufhören. Vielleicht nicht für immer. Ja, ich finde es auch ganz interessant bei der Geschichte von der Versuchung von Jesus in der Wüste. Heißt es am Ende, ja, Jesus widersteht dreimal. Jesus hat übrigens auch nicht gekämpft mit dem Teufel, ne? Hat ihm einfach widerstanden durch das Wort Gottes. Er hat im Prinzip genau das Gleiche gemacht, das Wort Gottes dagegen gehalten. Und dann heißt es am Ende, und der Teufel wich eine Zeit lang von ihm. Ja, also das ist eigentlich das, was passiert. Aber bei uns, wir widerstehen und der Feind muss fliehen. Aber ich kann euch verraten, er wird es auf eine andere Art und Weise wieder versuchen. Aber wir lernen zu widerstehen in diesen Punkten. Ganz viele von uns haben Schwierigkeiten mit Sorgen, Gedanken, dass immer wieder, wir wissen eigentlich, dass Gott für uns sorgt. Und trotzdem, es kommt immer wieder, wir machen uns Gedanken. Aber da ist es auch wichtig zu entlarven, was eigentlich dahinter steckt. Weil wenn ich mir Sorgen mache, dann steckt eigentlich die Lüge und Täuschung dahinter, dass Gott nicht richtig aufpasst, ja, dass ich es doch irgendwie besser kann, dass ich durch mein Denken irgendwie der Situation besser abhelfen kann, als es Gott tut. Oder die Lüge, dass, naja, Gebet ist gut, aber Gebet an sich verändert ja nichts. Ja, ich muss da schon noch nachhelfen oder was auch immer. Es gibt durchaus Dinge, wo wir dann auch zusätzlich etwas tun, aber das sagt uns der Heilige Geist dann. Wir leben mit einem lebendigen Gott. Aber wir werden durch Sorge gar nichts ändern. So, wenn Sorge kommt, was machen wir? Wir machen genau das Gleiche. Wir nehmen zum Beispiel diesen Vers aus 1. Petrus 5, ab Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. So, wenn Sorge kommt, wenn schon der erste Anflug von Sorge kommt, wir nehmen das Wort und wir sagen, mein Gott ist besorgt für mich. Ich werde mich nicht sorgen, denn mein Gott ist besorgt für mich. Und ich halte ihm das entgegen. Gefühl von Schwachheit, Unzulänglichkeit, Minderwertigkeit, habe ich vorhin schon gesagt, diese Täuschung, die dadurch kommt, dass vielleicht andere was über uns ausgesprochen haben, die immer gesagt haben, ah, du kannst machen, was du willst, es wird doch nicht reichen. Ja? Oder guck mal die anderen an, die sind alle viel besser, begabter, gut aussehender, haben einen besseren Job, haben mehr Geld, egal was. Oder wenn man sich schwach fühlt, minderwertig fühlt, sich selber irgendwie nicht mag. Ja, ich weiß, am Frauenabend war ja das Thema auch Lieblosigkeit sich selber gegenüber. Ja, auch das beruht im Prinzip auf Täuschungen und Lügen Satans. Und dass wir auch da hingehen, ja, wenn wir sagen, kann ich nicht, ja, ich schaff's nicht, ich schaff's auch nicht zu widerstehen. Der Feind wird uns versuchen, uns einzuschüchtern und sagen, du schaffst ja doch nicht. Du wirst immer wieder das Gleiche machen. Bis an dein Lebensende wirst du damit zu kämpfen haben. Dass wir dann sagen, nee, ich kenne das Wort und ich nehme Philipper 4, Vers 13. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und ich halte das dagegen. Oder wenn ich mich selber nicht mag, ja, wenn ich denke, boah, das geht gar nicht, ja, da steckt eigentlich die Lüge dahinter, dass Gott einen Fehler gemacht hat, als er mich gemacht hat. Stimmt's? Weil ich denke, ich sollte doch eher so sein und ich sollte eher die und die Eigenschaft von dem haben. Dann ging es mir besser. Das ist eigentlich ein absoluter Affront Gott gegenüber. Ja, weil er hat dich gemacht, er hat dich ausgestattet mit allem, was du brauchst. Und deshalb steht die Wahrheit auch in Psalm 139. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es wohl. Hey, das ist ein krasses Wort, oder? So, wenn ihr das mal wieder denkt und ihr denkt, oh Mann, schau mal die anderen, ja, dann nehmt ihr dieses Wort und sagt, ich preise dich, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Meine Seele erkennt es. Und so lernen wir das Wort zu gebrauchen. Bei falschen Tröstern steckt die Lüge dahinter, dass ich diese Dinge brauche, um mich wohlzufühlen. Dass ich jetzt das haben muss. Aber zum Beispiel, wenn man die ganze Zeit was Neues kaufen muss oder man muss sich irgendwie, man denkt, ah, jetzt gönne ich mir was. Ja, gerade wenn was Schlechtes passiert ist oder so und man denkt, ah, jetzt belohne ich mich mit irgendwie was, damit es einem irgendwie besser geht. Aber auch das wirklich nur für eine kurze Zeit vielleicht Erleichterung. Solche Lügen. Oder ich kann das Problem dann besser bewältigen. Und diese Lüge steckt auch dahinter, dass Gott mir nicht alles gibt, was ich brauche. Ja, dass bei Gott Mangel ist und dass ich mir diesen Mangel woanders füllen muss. Diese Täuschungen stecken dahinter. Ja, sei das irgendwelche auch Freizeitbeschäftigung, sei das, wenn sich Leute in Spielwelten, ja, in virtuelle Welten abdriften und meinen, dass ihnen dadurch Erleichterung geschieht von der Realität. Aber Gott sagt, wenn ihr in mir seid, euch wird nichts mangeln. Und Gott sorgt dafür, dass bei ihm alle Fülle ist, wer sich einlässt auf ihn. Ja, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. So, es ist klar an Bedingungen geknüpft, ja, dass wir uns einlassen, dass wir ihn fürchten. Und dann sagt er aber, es wird kein Mangel da sein. Im Gegenteil, Jesus ist gekommen, nicht nur um die Werke des Teufels zu zerstören, sondern er sagt, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben. Und nicht nur Leben, nicht nur eine Existenz, sondern Leben in Fülle. Leben in Fülle. Das verspricht er auch hier im Epheser. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, damit ihr imstande seid zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist das, was Gott für jeden von uns will, dass wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Und ich denke, einer der Konflikte, die uns auch immer wieder das Leben schwer macht, das sind auch solche charakterlichen Dinge, ja, wo wir einfach merken, oh Herr, danke, dass du noch an mir schleifst. Ja, aber auch da müssen wir manche Dinge nicht mehr mitmachen. Wir müssen zum Beispiel nicht mehr negativ reden über andere. Wir müssen nicht auf andere mehr herabsehen, nur um uns selber besser zu fühlen. Das ist nämlich oft die Täuschung, die da dahinter steckt, dass wir, indem wir das Schlechte oder die negativen Züge bei anderen hervorheben, dass wir uns dann irgendwie besser fühlen, obwohl wir selber viel Dreck am Stecken haben. Ja, das ist eigentlich das. Und weil es einem irgendwie so eine Befriedigung gibt, ja, dieses Schlechte hervorzukehren. Aber auch das ist eine Lüge des Feindes. Und wir schauen die Wahrheit an. Was sagt Gott über diese Dinge? Gott ist da sehr klar. Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. So, wie kämpfe ich jetzt mit diesem Wort? Das ist eigentlich eine Ermahnung. Aber ich kann dieses Wort nehmen. Und in dem Moment, wo ich merke, jetzt ist da ganz vorne, ja? Und ich platze fast, weil ich jetzt das sagen will, dann kann ich sagen, Herr, ich diene dir. Und mein Gottesdienst wird nicht vergeblich sein. Ja? Und ich werde nicht mein Herz betrügen, sondern ich werde jetzt in deiner Kraft meine Zunge zügeln. Ja, und so kann ich diesen Vers auch nehmen. Ja? Also nicht nur eine Zusage von Gott her, sondern ich kann auch Ermahnungen in Gottes Wort nehmen, persönlich für mich als Wort Gottes anwenden, weil es die Wahrheit ist. Und ich sage, ich werde meinen Gottesdienst nicht vergeblich sein lassen. Ja, und in dem Moment, wo du das denkst und proklamierst, da wirst du nicht gleichzeitig das andere reden können. Stimmt's? Und wenn das wiederkommt, ja, dieses kribbelnde Gefühl auf der Zunge und du willst loslegen, dann tust du das auch. Oder du sagst, wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt vor Nöten seine Seele. Ja, und du sagst so, ich werde meinen Mund und meine Zunge bewahren, weil es wird auf mich selber zurückkommen. Es wird auf mich zurückfallen und deshalb werde ich das nicht tun. Oder auch, oft ist es ja auch verknüpft damit, dass ich auf andere herabsehe. Ja, dass mir einfach klar ist, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Und ich kann dann anfangen, dieses Wort zu nehmen. Und wenn ich auf andere absehe und ich sage, was will was Negatives sagen, dass ich sage, Herr, du kennst das Herz dieser Person, zeig mir dieses Herz. So, zeig mir, was mit dir los ist. Vielleicht ist eine Person, die wirklich Schwierigkeiten bereitet und echt schwer ist. Ja, wir wollen das auch nicht beschönigen. Aber wir fangen dann an, vielleicht statt negativ zu reden, fangen wir an, diese Person zu segnen. Wir fangen an, Gutes über sie zu sprechen. Und wir fragen Gott, dass er uns das Herz zeigt, dieser Person. Wieso ist die so? Und vielleicht gebraucht er sogar uns, um dieser Person zu helfen, heil zu werden. Eine ganz andere Herangehensweise. Und so lernen wir, geistlich zu kämpfen. Und es gibt noch so viel mehr. Und ihr könnt jetzt euren Lieblingskonflikt, kann man das so sagen? Nee, ne? Aber ihr könnt jetzt die Konflikte, die euch persönlich das Leben schwer machen. Ja, könnt ihr jetzt hingehen. Und das ist jetzt nicht irgendwie was ihr jetzt nur heute dann macht, sagt, ah ja, ich gehe jetzt mal dran, sondern immer wieder, wenn was auftaucht, sage ich, okay, was sagt das Wort Gottes? Und ich fange an, das Wort Gottes zu nehmen und damit diesen Dingen entgegenzutreten. Das heißt, wir können mit dieser geistlichen Waffe kämpfen, bei egal welchem Konflikt, und wir werden dann nicht länger in diesem Kreislauf gefangen sein von sündigen, bekennen, sondern wir stehen auf und wir sagen, okay, wir sündigen, wir werden dann die Lüge identifizieren, wir werden bekennen und dann werden wir aber das Wort dagegen halten und wir werden beim nächsten Mal widerstehen. Das ist der geistliche Kampf, der für uns vorbereitet ist. Und wir lernen immer mehr zu widerstehen. Wir lernen immer wieder zu widerstehen. Und je mehr wir das trainieren, desto leichter, desto eingefleischter wird es. Ja? Und wir trainieren das und wir helfen einander. Ja? Wenn der andere, wenn wir beim anderen was sehen. Ich glaube, wir sind hier geistliche, wir sind hier geistliche Familie. Wir können einander helfen und sagen, nee, komm, hör auf, komm, wir nehmen jetzt das Wort. Ja, wenn jemand anfängt, und das ist schlimm und das, und dann sagen wir, komm, wir nehmen das Wort. Wir nehmen das Wort. Und wir, wenn wir geistlich kämpfen lernen wollen, dann müssen wir tatsächlich trainieren, das Wort Gottes nicht nur zu lesen und zu erkennen, sondern in den Mund zu nehmen, konkret anzuwenden. Und das, somit werden wir frei, die Wahrheit macht frei. Und wir wenden es an, um frei zu bleiben und zu widerstehen. Gott hat uns zur Freiheit befreit. Ja, steht im Galaterbrief. Und er will das bei jedem von uns sehen. Und ich freue mich jetzt schon auf die Zeugnisse in der nächsten Zeit. Ja, ich würde mir echt wünschen, dass wir alle lernen, das ganz konkret anzuwenden. Und dass wir dann aber auch mitteilen. Ja, das Mitteilen vergesst nicht, steht auch in der Bibel. Ja, das Zeugnis geben vergesst nicht. Weil das andere ermutigt. Wenn jemand erzählt, hey, das hat bei mir funktioniert. Ich habe es bei dem und dem angewendet. Und dann der andere, er wird davon angesteckt und sagt, okay, das mache ich auch. Was hast du für eine Stelle? Komm, ich lerne von dir. Welches Wort nimmst du? Und wir helfen einander, auch die Worte zu finden. Und so gehen wir gemeinsam weiter und wir wachsen und wir werden reifer und wir werden freier und wir werden erfüllter und wir werden freudiger. Ja? Und wir lernen, auch keine Angst mehr zu haben vor dem Feind, egal was kommt. Und darauf freue ich mich. Und Herr, ich danke dir so, dass du uns zur Freiheit befreit hast und dass du uns mit deinem Wort alles zur Verfügung stellst, was wir dafür brauchen. Du bist so gut, Gott. Und danke, dass du nie etwas von uns forderst, wofür du uns nicht vorher ausrüsten würdest. Und Herr, so danke ich dir jetzt, dass du jeden, der hier ist und der das möchte, ja, dass du ihn füllst mit deinem Heiligen Geist. Dass du uns in alle Wahrheit leitest. Dass wir mutig werden, Konflikte anzuschauen, Gebundenheiten anzuschauen, Charakterschwächen anzuschauen, unter denen wir immer wieder leiden. Und dass es uns dann durch deinen Heiligen Geist gelingt, die Täuschungen des Feindes zu entlarven. Ich danke dir, dass du diese Dinge aufdeckst, denn da wo Licht ist, da kann keine Finsternis mehr sein. Und so danke ich dir, Herr, dass du in unserem Alltag absolut präsent bist, um uns da stark zu machen, zu widerstehen. Danke, Herr, dass wir jetzt auch nicht um Kraft betteln müssen, dass wir widerstehen können, sondern dass du sagst, du hast alles vollbracht. In dir ist alle Kraft. Du hast uns befreit zu einem Leben in Freiheit, durch dein Wort, durch die Wahrheit. Herr, und so bete ich jetzt auch für uns als Gemeinde, für jeden, der heute Morgen auch hier ist, Herr, dass wir lernen, darin zu wachsen, dass wir lernen, darin zu stehen, dass wir lernen, zu widerstehen, dass wir trainieren, standzuhalten gegen die Anschläge des Feindes. Dass wir trainieren, uns unsere Autorität und Stellung in dir sicher zu sein. Und danke, Heiliger Geist, dass du das in uns bewirkst. So wirk du jetzt weiter, auch über diesen Gottesdienst hinaus, dass wir lernen, das jeden Tag tatsächlich auch anzuwenden und zu leben. Wir wollen nicht nur Hörer sein, sondern wir wollen Täter deines Wortes sein. Du bist großartig, Herr, du bist wunderbar, du hast uns ausgestattet mit allem, was wir brauchen. Danke, Jesus, für alles, was du getan hast. Danke, Jesus, dass du uns ausgerüstet hast für alles, was wir brauchen, um dir zu gefallen. Danke, Herr, dass du jetzt wirkst unter uns. In Jesu Namen. Amen.